Dimensionen.
Die Nobelpreise 2023. Physik.
Damit könnte man die Tür in eine tatsächlich ganz, ganz neue Welt aufstoßen, nämlich in die Welt der Elektronen, in die Welt der Bewegungen von Elektronen in atomaren, molekularen Systemen, was bis dahin auch als völlig unvorstellbar galt.
Und dann im Sommer 2001 ist der Ferenc Krauss immer aufgeregter und aufgeregter worden. Und dann Herbst 2001 hat er dann schon sehr begeisterte und sehr erfreute E-Mails herumgeschickt, dass er die Attosekundenpulse jetzt glaubt, gemessen zu haben und bewiesen zu haben, dass sie tatsächlich aufgetreten sind.
Willkommen in der Attowelt von Robert Czeppel.
Jahrzehntelang musste Österreich auf einen Nobelpreis warten und dann kam er gleich im Doppelpack. Nach Anton Zeilinger im Jahr 2022 ging nun erneut ein Physiknobelpreis nach Österreich, zumindest ein halber. Ausgezeichnet wurde der ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krauss sowie zwei weitere Pioniere der Laserforschung, nämlich Anne L'Huillier aus Frankreich und Schweden sowie Pierre Agostini aus Frankreich und den USA. Für die nationalen Nobelpreisstatistiken dürfte diese Wahl wohl die eine oder andere Komplikation erzeugen. Schließlich verfügen alle Laureaten über Doppelstaatsbürgerschaften. Dazu später mehr, doch zunächst ein Blick auf den 3. Oktober dieses Jahres, jener Tag, als Hans Ellegren, Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, in gewohnt nordischer Noblesse ansetzte zur Verkündung und die Sekunden dehnte zwecks Erhöhung der Spannung.
Årets Pris handlar om elektroner i blixtbelysning. This year's prize is about electrons in flashes of light.
Um diese dann möglichst wirkungsvoll zu entladen mit dem entscheidenden Satz.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, Ferenc Krauss and Anne L'Huillier for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.
Wenn sich Hans Ellegren an der Schwedischen Wissenschaftsakademie in der Dehnung der Sekunden übte, dann fallen in diesem Fall Form und Inhalt zusammen. Denn beim diesjährigen Physiknobelpreis geht es in der Tat um Bruchteile einer Sekunde, um Vorgänge in der Feinstruktur der Zeit, die bis dato unerreichbar schienen. Ausgezeichnet wurden drei Pioniere, die erstmals die Welt der Attosekunden betreten haben.
Der Herzschlag und das Universum.
Atto, das ist ein gebräuchliches Präfix für Maßeinheiten. Es steht für den Trillionstel Teil einer Einheit. Eine Attosekunde ist also eine Trillionstel Sekunde. Oder anders ausgedrückt, der Milliardste Teil einer Milliardstel Sekunde. Die Zeitdimension vor versammelter Weltpresse irgendwie fassbar zu machen, diese Aufgabe oblag am 3. Oktober der Physikerin Eva Olsson.
So, this is about attosecond physics. The ability to generate attosecond pulses of light.
Die Fähigkeit, Attosekundenpulse mit Licht zu erzeugen, hat die Tür zu einer extrem winzigen Zeitskala geöffnet und somit auch zur Welt der Elektronen. Nehmen wir eine Sekunde, das ist die Dauer eines Herzschlages.
Which is the time of a heartbeat.
Olsson stellt ein Fähnchen auf den Tisch. Darauf steht eine große Eins. Das ist die eine Sekunde des Herzschlags. Dann stellt sie kleinere Fähnchen daneben. Darauf steht ein Tausendstel. Sie zerlegt die Sekunde in tausend Teile. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Hans Ellegren ist mittlerweile hörbar amüsiert über die Redundanz der Übung. Insgesamt sechsmal wiederholt Eva Olsson die Aufspaltung in tausend Teile. Und hier ist sie nun, die Attosekunde, jene Zeitskala, auf der sich Elektronen bewegen. Damit ist zumindest deutlich gemacht, wie viele Zehnerpotenzen man aufeinander stapeln muss, um in die Region der Attosekunden vorzudringen. Ob man ihre reale Winzigkeit auf diese Weise tatsächlich erfassen kann, sei dahingestellt. Wahrscheinlich ist es schlicht und einfach unmöglich. Was bleibt, ist ein Vergleich. Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde, so wie ein Herzschlag zum Alter des Universums.
Eine Hochschaubahn der Gefühle.
Zum jährlichen Ritual der Nobelpreisvergabe gehört auch der Anruf bei den frisch gekürten Preisträgern, die von der gut gehüteten Entscheidung als Erste erfahren sollen, so will es die Tradition. Das geht bisweilen auch schief. Der Brite Peter Higgs etwa hielt sich im Oktober 2013 versteckt, weil er nach dem Nachweis des sogenannten Higgs-Bosons im Jahr davor als Nobelpreisträger mehr oder minder fix gesetzt war und dem Medienrummel entgehen wollte, was ihm auch gelang. Higgs war irgendwo im schottischen Hochland abgetaucht, ohne Telefon, ohne Computer. Der Anruf aus Stockholm erreichte ihn nie. Das war in diesem Jahr anders und so wurde die Öffentlichkeit Zeuge einer Fallstudie zum Thema, wie die Kunde aus Stockholm den Gefühlshaushalt durcheinanderwirbelt. Nobelpreisträger Ferenc Krauss?
Ja, absolut surreal, absolut. Also das ist ein sehr gutes Wort. Ja, also einerseits, was passiert mir als nächstes? Ich verliere eigentlich die Kontrolle über mein Leben. Und so ist es dann eigentlich auch gekommen, nicht? An dem Tag und auch in den darauffolgenden Tagen hatte ich eigentlich beinahe keine Kontrolle über mein eigenes Leben. Es ist zum gewissen Ausmaß immer noch der Fall. Und dann ein ganz starkes Gefühl der Demut, dass also wie vielen Menschen das eigentlich zu verdanken ist und wie viele Menschen da eigentlich eine große Rolle da eingespielt haben und bei wie vielen Menschen muss ich eigentlich so schnell wie möglich mich bedanken, ja, und bitte ja auf niemanden vergessen. Sehr viele Gefühle auf einmal, ja. Aber natürlich überwiegt die große Freude, ich meine, das ist ja ganz klar.
Ergriffen zeigte sich auch Anne Lullier im Telefongespräch mit Hans Ellegren.
Please accept our warmest congratulations for receiving the Nobel Prize in Physics 2023.
Thank you very much. It's just fantastic.
Yeah.
Thank you a lot.
Ganz einfach hatte sich die Kontaktaufnahme in diesem Fall nicht gestaltet. Das Nobelkomitee konnte sie erst nach mehrfachen Versuchen erreichen in einer Vorlesungspause. Und was macht die frisch nobilierte Forscherin von der Uni Lund? Sie geht zurück in den Hörsaal und setzt ihre Vorlesung fort.
You were in the middle of something when we reached you on phone an hour ago. Can you explain?
I was teaching. And then the last half hour of my lecture was a bit difficult to do.
Das nennt man wohl didaktische Hingabe. Der Dritte im Bunde, Pierre Agostini, glaubte wiederum, hier sei schlicht ein Irrtum passiert.
Oh, thank you. Thank you so much. I thought it was some kind of mistake.
It seems not at all.
I'm glad to hear that.
Doch es hatte schon seine Richtigkeit. Den Pionierarbeiten von Agostini, Krauss und Lullier ist es zu verdanken, dass man nun Lichtblitze mit Lasern herstellen kann, die jenseits dessen liegen, was selbst die größten Optimisten für möglich hielten. Und ebenso, dass die Wissenschaft nun ein universelles Werkzeug an der Hand hat, ein Lichtskalpell, das sich für Anwendungen aller Art anbietet. Für die Beobachtung von Elektronen in Atomen, für die Herstellung einer neuen Generation von Computerchips und sogar für die Diagnostik in der personalisierten Medizin. Doch der Weg dorthin war keineswegs so geradlinig, wie das in der Rückschau aussehen mag.
Die Musikalität des Lasers.
Den Attosekundenpulsen liegt ein Phänomen zugrunde, das Mitte der 80er Jahre plötzlich aufgetaucht ist und das in gewisser Hinsicht einiges mit bekannten Phänomenen aus der Welt des Schalls und der Musik zu tun hat. Es geht um Obertöne von Laserlicht. Der Laser war zu dieser Zeit kein exotisches Gerät mehr, CD-Player gab es damals schon zu kaufen und natürlich hatte sich der Laser auch längst als Werkzeug der Grundlagenforschung etabliert. Und das bedeutet auch, dass man damit herumspielt, dass man damit Dinge tut, die keinen Zweck haben, außer vielleicht die Neugierde zu befriedigen. Genau das war bei einem Experiment der Fall, das Anne Lullier im Jahr 1987 durchführte. Sie schoss einen Infrarot-Laserstrahl in ein Behältnis, gefüllt mit Edelgas, und wartete, was dann passiert. Das Gas reagierte, aber ganz anders als erwartet. Es sendete Lichtwellen verschiedener Frequenzen aus, die erstaunliche Ähnlichkeit mit den Wellen einer schwingenden Gitarrensaite aufweisen. Ein Grundton und eine Reihe von Obertönen mit vielfacher Frequenz. Diese werden auch höhere harmonische genannt, sagt Karl Unterreiner von der TU Wien.
Man hat sehr hohe harmonische, also zig harmonische beobachtet. Das heißt, sogar Licht bis kurz vor der Röntgenwellenlänge hat man dort beobachtet. Das war also am Anfang überraschend und es hat also schon einige Zeit gebraucht, um das zu verstehen.
Die vom Laserlicht angeregten Edelgase reagierten einerseits auf nachgerade musikalische Art und Weise, andererseits waren die Frequenzen der Obertöne so exorbitant hoch, dass man fast den Eindruck gewinnen konnte, hier befände sich die Materie in einem Zustand höchster Erregung. Und in gewisser Hinsicht ist das auch der Fall. 10 Jahre dauerte es, bis sich die Laserspezialisten einen Reim darauf machen konnten. Wenn Laserlicht auf ein Edelgasatom trifft, dann entstehen Energiespitzen, die mit Gewalt an der Elektronenhülle des Atoms zerren, bis sie zerreißt.
Licht ist eine elektromagnetische Welle und das heißt, diese elektromagnetische Welle in dieser sehr kurzen Zeit hat eine enorme Amplitude, das heißt, man hat enorme Feldstärken. Und dieses elektrische Feld reißt nun das Elektron aus dem Atom heraus. Aber das Elektron kehrt natürlich zum Atom zurück und wird zurückbeschleunigt und knallt sozusagen auf dieses ursprüngliche Atom zurück. Und dieser Prozess setzt Energie frei. Und diese frei werdende Energie sind genau diese höheren harmonischen, die man beobachtet hat.
Wobei es an Lullier und anderen in den Folgejahren auch gelang, mehr Struktur in den zunächst ungeordneten Haufen der Gasatome zu bringen, Physiker Mats Larsson von der Schwedischen Wissenschaftsakademie kann dem Vorgang denn auch eine musikalische Qualität abgewinnen. Er betrachtet an Lullier als eine Art Dirigentin der Atome.
And several atoms must work together in phase.
Die verschiedenen Atome müssen im gleichen Takt arbeiten, sonst funktioniert die Sache nicht. Das ist so ähnlich wie in einem Orchester. Wenn jeder spielt, was er will, dann entsteht bloß Lärm. Aber wenn alle synchron spielen, dann entsteht Musik. So ist das auch bei den Atomen.
Durchbruch im Kellerlabor.
Mitte der 1990er Jahre waren die Obertöne des Lasers bereits so weit gezähmt worden, sodass die Idee auftauchte, man könnte sie vielleicht auch als Sprungbrett in eine andere Dimension einsetzen. Einer dieser Visionäre war Ferenc Krauss.
Wir selbst in Wien unter der Leitung von Professor Arnold Schmidt waren sehr stark in der Entwicklung der Femtosekundenlasertechnologie involviert. Als uns die Nachricht aus der Literatur erreichte, dass hohe harmonische mit solchen kurzen Laserpulsen erzeugt werden konnten, die theoretisch zumindest die Möglichkeit eröffnen, Attosekundenpulse zu erzeugen. Und das hat natürlich sofort auch mal unsere Fantasie angeregt und uns erkennen lassen, naja, damit könnte man die Tür in eine tatsächlich ganz, ganz neue Welt aufstoßen, nämlich in die Welt der Elektronen, in die Welt der Bewegungen von Elektronen in atomaren, molekularen Systemen, was bis dahin auch als völlig unvorstellbar galt.
Mithilfe von Lichtpulsen in die Region von Attosekunden vorzudringen, bedeutet zunächst, dass man extrem hohe Frequenzen bzw. extrem kurze Wellenlängen braucht. Die boten sich in den Obertönen des Laserlichts zumindest an. Offen war indes, ob das technisch irgendwie machbar ist, denn dafür brauchte es völlig neue Technologien und Nachweismethoden. Die Entwicklung derselben starteten unabhängig voneinander 2 Forscherteams, eines um Pierre Agostini in Paris und eines um Ferenc Krauss in Wien. Die Ansätze der beiden Teams waren durchaus unterschiedlich. Agostini versuchte mit Serien von Laserpulsen, sogenannten Pulszügen, zum Ziel zu gelangen. Krauss und seine Mitarbeiter arbeiteten wiederum an einer Hightech-Version des sogenannten Schmierbildverfahrens, das die Frequenz, also ein Zeitmaß, in ein Längenmaß übersetzt und somit sichtbar macht. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war es soweit. Beiden Teams gelang der lang ersehnte Durchbruch, die Herstellung von Lichtpulsen im Bereich von Trillionstel Sekunden. Die Tür zur Atowelt war im Herbst 2001 weit aufgestoßen worden. Ferenc Krauss erinnert sich an die entscheidenden 24 Stunden in einem Kellerlabor der TU Wien.
Irgendwann kam der Moment, wo all diese Störeffekte offensichtlich so weit im Griff waren oder so weit unterdrückt waren, dass an einer ominösen Nacht, das war am 10. September 2001, wir das erste Mal tatsächlich ganz klare Anzeichen dafür gesehen haben, dass wir tatsächlich jetzt in unserem Messapparatur mit Attosekundenblitzen zu tun haben. Das war schon so ein Heureka-Moment, eingegrenzt auf eine Nacht, mehr oder weniger.
Wer glaubt, hier hätten umgehend die Sektkorken geknallt, irrt. Ferenc Krauß und seine zwei engsten Mitarbeiter, Michael Henschel und Reinhard Kienberger, hatten einen Marathon hinter sich gebracht, einen Messmarathon.
Also diese Wiederholungen haben dann tatsächlich in die frühen Morgenstunden nach einem ganzen durchgearbeiteten Tag und dann Nacht gedauert. Und insofern waren wir auch dermaßen erschöpft zu dem Zeitpunkt, wo wir uns relativ sicher waren, dass wir das sehen, was wir sehen wollen, dass irgendwie diese ganz großen Gefühle, okay, was ist das für ein Durchbruch, also dafür waren wir einfach zu müde, ja. Es war, glaube ich, relativ klar, wir haben eine Tür in eine neue Welt aufgestoßen und das hat uns schon mit ganz großer Freude erfüllt, aber das hat dann anschließend schon noch durchaus einige Tage gedauert, das zu verarbeiten.
Erstaunlicherweise gelang das Kunststück zweimal, einmal in Wien und einmal in Paris, mit unterschiedlichen Methoden und fast zur gleichen Zeit. Ein paar Monate danach, als die Studien publiziert waren, wurde den beiden Teams erst bewusst, dass sie sich all die Jahre ein Wettrennen geliefert hatten.
Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie wir in der Wissenschaft von der Arbeit anderer Wissenschaftler auch dann profitieren können, wenn wir sie eigentlich persönlich gar nicht unbedingt kennen. Ja, das ist die wissenschaftliche Literatur, wir lesen das, wow, was haben sie denn geschafft?
Exkurs. Wem gehört der Nobelpreis?
Wenn Ferenc Krauß vom Verlust über die Kontrolle seines Lebens spricht, dann ist der 3. Oktober ein gutes, wenn auch extremes Beispiel dafür. Die Flutwelle von Medienanfragen begann nach der Pressekonferenz in Stockholm am Vormittag und ist bis heute nicht wirklich abgeebbt. In der Zeit im Bild am 3. Oktober wurde Krauß gefragt, für welches Land er denn nun den Nobelpreis geholt habe. Eine schwierige Frage, weil sie impliziert, dass sich immer Eindeutigkeit herstellen ließe in der nationalen Zuordnung. Damit ist nicht nur Krauß Doppelstaatsbürgerschaft gemeint. Was wiegt mehr, der Reisepass oder die aktuelle Affiliation oder das Land, in dem die entscheidenden Entdeckungen gelungen sind? Alfred Nobels Testament gibt keine Antwort auf diese Frage. Fakt ist, es liegt im Wesen der Wissenschaft, Grenzen zu überschreiten, die Grenze des Wissens sowieso, aber eben auch nationale Grenzen. Krauß Erfolg ist das beste Beispiel dafür.
Mein Herz ist ungarisch. Ich habe dort die grundlegende Ausbildung bekommen, auf die alles aufbaut, von hervorragenden Lehrern. In Österreich hatte ich einen Mentor namens Arnold Schmidt, der eigentlich dann alles Weitere bei mir eigentlich die ganze Ausrichtung bestimmt hat und dank der Findung der richtigen Frage und dank vielen anderen glücklichen Umstände dann 10, 12 Jahre später eben die entscheidenden Experimente stattgefunden haben, die letztendlich mit dem Nobelpreis gewürdigt worden sind. Das ist auf jeden Fall Österreich zu verdanken. Und in Deutschland konnte dieses Arbeitsgebiet durch die Möglichkeiten, die eine Max-Planck-Gesellschaft bietet, zu vollen Blüte entwickelt werden.
Das Herz, das Ziel, die Blüte. Krauß betrachtet seine Auszeichnung denn vor allem als Preis für Europa. Und wenn er irgendeinem Land gehören sollte, dann gleich allen dreien. Ungarn, Österreich und Deutschland. Ein Wermutstropfen bleibt, das theoretische Konzept für Krauß' Nachweis war vom kanadischen Physiker Paul Corkum erarbeitet worden. Krauß ist der Ansicht, Corkum hätte den Preis ebenso verdient wie Agostini, Lullier und er selbst, doch die Zahl der Preisträger ist laut Statuten der Nobelstiftung auf 3 Personen beschränkt. Corkum ging leer aus.
Eine Kamera für Elektronen.
Eine Anwendung der Attosekundenpulse war von Beginn an naheliegend. Solch extrem kurze Blitze bieten sich an, um sehr schnelle Vorgänge in der Natur zu studieren. Letztlich ist es wie in der Fotografie, sagt der schwedische Physiker Mats Larsson. Wenn das Objekt vor der Linse sehr schnell ist, braucht man eine ebenso schnelle Verschlusszeit.
I think everybody knows this. If you want to take a picture with a camera and you're trying to take a picture of something moving very fast, you have to have the shutter very quick.
Auf diese Weise hat man mittlerweile Elektronen in freier Wildbahn beobachtet. Zwar ist es nicht so, dass die negativ geladenen Teilchen wie winzige Kügelchen um den Atomkern herumschwirren würden, sie verhalten sich gemäß der Quantentheorie eher wie wolkenartige Gebilde. Dennoch kann man nun beobachten, wie chemische Bindungen entstehen oder auch, wie schnell ein Elektron von einem Ende eines Moleküls zum anderen wandert. Resultat? Die Reisegeschwindigkeit des Elektrons beträgt 10 Millionen kmh.
Damit kann man diese Prozesse studieren. Was sind die Zeitskalen? Weil man, wenn man weiß, wie schnell ein Prozess reagiert, man schon sehr viel über den eigentlichen Prozess weiß. Man kann ihn dann auch steuern. Und mit Licht kann man wirklich sehr punktuell Moleküle ionisieren oder eben nicht ionisieren und damit die Reaktionsgeschwindigkeit oder Fähigkeit von Substanzen stark verändern. Also das ist mittlerweile ein neues Gebiet in der Chemie, das damit auch entstanden ist.
Atochemie heißt dieses Forschungsgebiet, das aus den Pionierarbeiten mit Lasern entstanden ist. Das war in gewisser Hinsicht abzusehen. Überraschend indes sind zwei mögliche Anwendungen, die erst in jüngster Zeit aufgetaucht sind. Ferenc Krauss wies kürzlich mit seiner Forschungsgruppe nach, dass sich Attosekundenpulse für die Herstellung einer neuen Generation von Computerchips eignen würden. Der Zuwachs an Geschwindigkeit wäre beträchtlich. Derzeit haben Chips eine Taktrate von Gigabit. Mithilfe der Attophysik könnte man Taktraten erreichen, die 100.000-mal schneller sind, zumindest im Prinzip. Sehr konkret sind die Forschungen bereits auf einem anderen Gebiet, die Früherkennung von Krebs und anderen Krankheiten.
Krankheit als Schwingung.
Dass sich Krauss mit seinem Team nun auch auf medizinisches Gebiet vorgewagt hat, mag auf den ersten Blick überraschend sein. Gleichwohl gibt es eine Methode, bei der dieser Brückenschlag bereits angelegt ist, die sogenannte Infrarotspektroskopie. Die Grundidee: Man regt eine Molekülprobe mit einem Infrarotstrahl an, die Moleküle absorbieren einen Teil der Energie und beginnen auf ganz charakteristische Weise zu schwingen. Bislang war die Methode relativ grob. Doch mit Hilfe der Attosekundenblitze wird sie nun so sensibel, dass sie sogar Krankheiten im Blutplasma wahrnehmen kann.
Wir können hier mit der Attosekundenmesstechnik sehr, sehr empfindlich dieses schwache molekulare Signal abtasten und dadurch potenziell sehr kleine Veränderungen in der Konzentration der Moleküle in dieser Probe nachweisen. Das war die Hoffnung, das war die Überlegung. Und das haben wir dann versucht zu erproben, indem wir dann Blutproben gesammelt haben. Also wir haben dann diese Signale gemessen aus diesen Proben und verglichen die Signale aus den beiden Gruppen, Krebspatienten und gesunde Kontrollprobanden. Und wir haben festgestellt, dass sie tatsächlich signifikant voneinander abweichen.
Wie das funktioniert? Letztlich sind es die Obertöne im Laserlicht, die für die Verfeinerung der Methode verantwortlich sind. Die Präzision entsteht durch das kurze Signal.
Das ist analog dazu, wenn der Musiker ein Stimmungsgabel hernimmt und das mit einem kleinen Metallstäbchen anhaut. Eine sehr schnelle Anregung, kurzer Schlag und dann lässt er oder sie diese Stimmungsgabel allein und er schwingt weiter, die schwingt weiter. Ja, und genau das tun die Moleküle.
Da ist sie wieder, die Musikalität des Lasers. Seit 35 Jahren schwingen sie nun die Obertöne und ein Ende ist nicht in Sicht. Krauss und sein Team haben mittlerweile eine klinische Studie an 15.000 Personen begonnen, um zu testen, ob die Methode womöglich auch für das ganz normale Gesundheitsmonitoring geeignet ist, bis hin zur Früherkennung von Krankheiten. Der Abschluss ist für 2030 geplant.
Willkommen in der Attowelt. Sie hörten eine Sendung zum Physiknobelpreis 2023 von Robert Czeppel. Gesprochen haben Nina Strehlein, Raphael Sass, Marlene Nowotny und der Autor. Morgen geht diese Serie mit dem Chemie-Nobelpreis 2023 weiter.